Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de und der Manu ist heute Morgen da und es ist auch echt scheiß Morgen gerade.
Man hört auch schon an dem Tempo an deiner Anmoderation, dass es wirklich heute jetzt Punkt 7 Uhr ist, beim Gongschlag ist es 7 Uhr.
Ja, ist für dich ja im Prinzip so ein Back to the Roots, ne? Mal richtig wieder früh raus und podcasten, ohne groß planen, sondern einfach sich früh im Skype treffen und dann sagen, ja, lass mal anfangen.
Genau. Ganz genau. Viel früher. Und es hat natürlich auch einen Grund, weil wir uns die halbe Nacht um die Ohren geschlagen haben, weil natürlich die E3 heute anfängt, also genau heute am Dienstag öffnen sich die Tore in L.A. und da ist am Montag ja immer traditionell die ganzen Pressekonferenzen.
Das ist eigentlich absurd, ne? Dass eigentlich vorher am Montag eigentlich schon das Wichtigste dann abgefeiert wird und da die Messe aber noch gar nicht offiziell angefangen hat. Also alle Neuankündigungen, alle, oder ich sage nicht alle, aber die wichtigsten Trailer und die wichtigsten News auf jeden Fall findet alles am Montag schon statt. Und wenn die Leute dann langsam am nächsten Früh verkatert in die Messehallen schlürfen, dann ja, gibt es halt nochmal Einzeltermine, aber die wichtigsten Sachen sind eigentlich dann schon bekannt. Mhm. Aber ja, lass uns mal anfangen. Was war denn gestern? Also Microsoft hat angefangen, die haben ja immer traditionell dann die erste PK.
Genau, ganz kurz vorab, wir reden jetzt heute Morgen, damit wir nicht irgendwie den halben Tag hier podcasten, reden wir heute über Microsoft und vielleicht noch ein bisschen EA und morgen dann die zweite Hälfte mit Ubisoft und Sony.
Ah, aber Ubisoft war schon cool, aber ja,
wir heben uns nicht bremsen können, genau. Aber ja. Sony als Schwerpunkt heute Microsoft, morgen Sony, dann haben wir jedem auch genügend Zeit gewidmet.
Ja, und ich muss auch sagen, Sony, also das war dann ja irgendwie nachts um 3 hat es erst angefangen. Das war dann selbst mir zu hart, mich da dann noch die halbe Nacht wach zu halten, mit dem Ausblick, dass ich dann sowieso eine Stunde später schon wieder bei dir vorm Podcast sitzen muss.
Aber genau. Strategisch fand ich es eben auch, wie du gerade gesagt hast, interessant, dass Microsoft, sie haben immer so ein bisschen psychologische Kriegsführung bei diesen Pressekonferenzen. Ne? Sony ist dieses Jahr ja gar nicht dabei. Die machen heute eine Nintendo Direct sozusagen von der E3. Bitte?
Sony ist schon dabei jetzt.
Nee, doch, jetzt schon wieder. Also Nintendo ist dieses Jahr nicht mit einer offiziellen Pressekonferenz in LA dabei, sondern machen quasi zeitgleich jetzt heute am Dienstag einen Termin für eine Nintendo Direct, die sozusagen als Ersatz gilt. Aber deswegen auch so ein bisschen strategische Kriegsführung, weil Sony hat sich ja bis jetzt immer sehr zurückgehalten, was diese ganze Gebrauchtspieldebatte und so angeht. Und Microsoft hat ja neulich vorlegen müssen, wie sie dazu stehen. Und jetzt auf der E3 fand ich sehr spannend zu sehen, dass Sony noch Zeit hat, quasi abzuwarten, was Microsoft jetzt macht. Und Microsoft hat nämlich anfangen müssen. Ich weiß nicht, wird das immer ausgelost, weißt du das? Oder wählen die das selber aus?
Die legen das selber fest und eigentlich ist es tatsächlich traditionell so. Also seit Microsoft auf der E3 eine PK hält, fangen die irgendwie immer an. Zumindest kann ich mich da so dran erinnern, dass das immer so war. Das wird nicht ausgelost, sondern die gucken ja tatsächlich, die müssen ja auch immer einen freien Termin irgendwie finden, weil es nützt ja nichts, wenn sie sagen, ja, wir machen unsere PK aber um 5 und die anderen fangen dann um 6 an und dann weiß man ganz genau, da wird es eh keiner mehr hinschaffen oder so. Deswegen so weit geht dann die Konkurrenz doch nicht, als dass man sich da dann gegenseitig die Plätze oder die Sendeplätze, nenne ich jetzt mal, wegnimmt, weil die Leute müssen ja, gerade in LA sind es ja teilweise große Distanzen, die Leute da reisen müssen.
Also genau, reisen. Die sind ja auch nicht immer im Convention Center direkt an der Messe, sondern haben ja auch unterschiedliche Räume.
Ja, genau. Gut. Ja, und ich muss mal sagen, also ich bin ja nicht der Microsoft-Fan und ich hack da ja auch gerne auf den rum, aber ich muss, zumindest das muss ich zugeben, was Games angeht, haben sie zumindest ihr Wort gehalten. Es war kein TV, kein Sports-Gedöns, sondern sie haben wirklich, ja, was war es, knapp eineinhalb Stunden nur Games.
Ja, so. Das haben sie ja versprochen. Nach der letzten Pressekonferenz ging ja unter den Core-Gamern zumindest, das muss man ja immer relativieren, also unter den Vielspielern, die wirklich die Konsole hauptsächlich zum Spielen nutzen, ging ja so ein bisschen in eine kleine Entrüstung los, weil ja die erste Pressekonferenz neulich im Vorfeld nur über die TV- und Multimedia-Features gesprochen hat eigentlich. Und sie haben ja auch versprochen, auf der E3 geht's nur um Spiele und dieses Wort haben sie gehalten. Also von der Seite aus kann man nicht enttäuscht sein. Es war ja wirklich mit einem Affenzahn, mit einem wahnsinnigen Tempo haben die diese Spieletitel durchgeballert, dass alles zu spät war.
Ja, vor allem das Geile war, das erste war gleich irgendwie Metal Gear Solid 5. Mhm. Und da wurde im Trailer im Zeitraffer vorgespult. Also ja, ich kann mir halt, ich stelle mir vor, wie das war. Ich meine, Kojima kann sich ja nie kurz fassen. Und der hat dann gesagt, ja, hier ist unsere Gameplay-Präsentation für eure Messe. Und dann haben die Leute wahrscheinlich die Datei geöffnet und haben gesehen, wie, eine halbe Stunde? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Wir können nicht eine halbe Stunde auf unserer PK nur dein Spiel zeigen. Da müssen wir irgendwas machen. Dann haben sie sich dazu entschieden, so gewisse Sequenzen, wo gar nichts passiert, einfach dann vorzuspulen. Aber ja, was war denn deine Meinung zu Metal Gear Solid? Also ich war am Anfang, war ich echt begeistert, weil grafisch sah das richtig gut aus. Spielt jetzt in so einem Afghanistan-Setting und wirkte fast wie so ein Neo-Western, fand ich.
Ja, genau. Also man hatte fast das Gefühl, es geht jetzt um Red Dead Redemption irgendwie oder sowas. Also man sieht Snake.
Das waren gleich die ersten Tweets. Ich wusste schon, genau. Im Moment, wo die 10 Sekunden von der P, wusste ich sofort, okay, jetzt mache ich Twitter auf und werde gleich 15 Metal Dead Redemption oder Metal Gear Redemption oder sowas sehen.
Genau, ich war so schlau und habe es extra nur in unserem Chat gepostet, weil ich dachte, das macht eh jeder Zweite. ja, es sah gut aus. Also Metal Gear 5 wird jetzt zum ersten Mal Open World. Größere Fläche, mehr Möglichkeiten zum Schleichen, waren sehr großspurige Versprechen. Muss man halt gucken, was davon dann wirklich, wie viel Spiel wird und wie viele Render-Sequenzen man wieder haben wird. Ich war jetzt nie der größte Metal Gear-Fan, aber ich finde das Universum an sich eigentlich recht faszinierend. Und das, was ja, in dem Trailer versprochen wurde, sah schon ganz gut aus.
Es sah echt gut aus und ich mochte diesen realistischen Ansatz. Ich habe mir dann aber doch an einer Stelle gedacht so, Kojima kann es nicht lassen. Weil dann hast du auf einmal so eine, da steht dann irgendwie so eine barbusige Frau mit schlimm. Bikini und Panzerfaust irgendwo in Afghanistan rum. Und dann sagst du dir, ja, das muss halt nicht sein. Also ich meine, gerade in Afghanistan weiß man, dass da keine Bikini-Frauen irgendwie auf Klippen rumstehen.
Und das war wirklich so ein awkward Moment im Trailer, gerade nach den ganzen Diskussionen in letzter Zeit, weil der Rest der Trailer sah ja echt total realistisch aus und viel westlicher als die anderen Metal Gears bisher. Und auf einmal steht dann da diese Frau im Bikini, das war wirklich ätzend. Aber was mir sehr gut gefallen hat, war Keith Sutherland als neuer Snake. Die Stimme passte ganz gut von Jack Bauer. Ich habe keine Ahnung, ich bin wirklich nicht so drin im Metal Gear, warum jetzt diese Stimme ausgetauscht werden musste. Gab es da irgendwelche Streitereien oder so? Nö, da ging es ja durch Twitter auch ein bisschen rum, warum jetzt nicht mehr diese typische Stimme spricht. Aber
David Hayter, ja. Ja, ich glaube, die setzen halt auf Prominenz. Also ja, David Hayter, den kennen halt nur Gamer. Und Kiefer Sutherland ist halt ein bekannter Name. So, den kann man auf eine Packung drucken, mit dem kann man Werbung machen.
Der macht Interviews und so dann auch als bekannter Name und kriegt dann auch seitwärts wahrscheinlich der Spielepresse ein bisschen mehr Berichterstattung.
Eben, also das heißt, das ist eher so ein, ich nenne es mal so ein Marketing-Schachzug, als dass man jetzt wirklich irgendwas gegen den Alten hätte. Und
vielleicht, um sich ihn zu sichern für einen Metal Gear-Film. Könnte ja durchaus sein.
Ja, es kann natürlich sein. Ja, was war noch?
Die 360-Sequenz erstmal, oder?
Also, ach so, ja gut,
stimmt. Müssen wir kurz erwähnen, dass sie gesagt haben, die 360 wird nicht vergessen. Es kommen so und so viel X-Spiele noch irgendwie raus. Und dann gab es so ein kleines Staccato an 360-Spielen.
Die haben sogar ein neues Modell angekündigt. Also ich meine, das hat mich jetzt auch nochmal überrascht, dass man irgendwie wenige Monate, bevor die nächste Generation rauskommt, kommt jetzt nochmal, also die Restbestände, die wir noch haben, verkaufen wir jetzt für $99, also keine Preissenkung, sondern ein richtig neues Modell, was ich sehr witzig fand, wo sie gesagt haben so, ja, und wir haben uns da beim Design haben wir uns an der Xbox One orientiert und dann ging nur so ein Klatschen durchs Publikum, weil sie so, okay, alle machen sich über das Design der Xbox One lustig, weil sie sagen, es schaut aus wie so ein Videorekorder aus den 80ern. Und dann sagt ihr, ja, und das neue Xbox 360-Modell haben wir extra überarbeitet, damit es aussieht wie die Xbox One. So, naja, gut.
Haben sie echt nur ganz kurz vorgestellt. Ist aber aus Marketing-Sicht, nee, nicht aus Marketing, aus wirtschaftlicher Sicht auch nachvollziehbar, weil es eigentlich immer billiger ist, dann mit neuen Teilen, die billiger produziert werden können, diese Modelle wieder herzustellen. Weil sie haben ja auch gesagt, sie wollen noch so und so viel Xbox 360 verkaufen. Und dann sind die einfach billiger in der Herstellung. Also von daher war es jetzt, hat es mich jetzt nicht überrascht, dass sie ein neues Modell vorstellen.
Nee, das auch nicht. Genau, und dann eine so große Sache, die tatsächlich noch mal ein paar Geräte bewegen könnte, war das World of Tanks, das jetzt auch für die 360 kommt. Und das hat vor wenigen Tagen, kam da erst die News über die Kanäle, dass die 60 Millionen Accounts haben. Gut, jetzt heißt Accounts jetzt nicht alles aktive Spieler, sondern das sind sicherlich große Anteil auch einfach Karteileichen, nur Leute, die sich mal angemeldet haben oder die dann ihren Account vergessen haben und haben sich einen neuen zugelegt oder so. Aber 60 Millionen ist schon mal für so ein in Anführungsstrichen doch sehr hardcoreiges Spiel eine Ansage.
Und das ist halt so eins dieser Titel, mit denen sie sich halt versprechen, da einfach noch eine große Userbase rüber schwappen zu lassen vom PC, die gerne mit Controller spielen. Wobei Panzer mich jetzt echt überhaupt nicht reizen, aber Wargames ist schon eine große Nummer inzwischen geworden. Ne?
Wargaming. Genau, dann kam dann schon das neue Remedy-Spiel.
Ich glaube, Crytek kam dann auf die Bühne und Rise vorgestellt. Rise hatten wir vor 2 Jahren oder letztes Jahr, glaube ich, gesehen als Kinect-Titel, gell? Dieses Römerspiel von Crytek.
Du, ich glaube, ist das nicht schon 3 Jahre her? Weil das wurde so als,
wahrscheinlich, ja.
Boah, guck mal, ein Hardcore-Titel für Kinect. Dann haben sie den einmal gezeigt und dann ist der erstmal für 3 Jahre verschwunden und kam jetzt als völlig anderes Spiel wieder.
Genau, jetzt wird's ein Launch-Titel für die Xbox One. Und hat mit dem Kinect-Titel überhaupt nichts mehr zu tun. Also es war eine Mischung aus, kennst du noch diese Szene, die Landung in der Normandie?
Ja, ich wollte es gerade sagen, wie heißt es nicht, jetzt heißt schon Obama Beach, Omaha Beach, bloß mit Römern.
Aber genau die gleiche Sequenz, du kommst mit einem Römerschiff am Strand an und rennst durch diese Landung. Und wirst dann halt, neben dir werden deine Kameraden niedergemäht und dann kriegst du wieder ein paar zusammen. Sah optisch sehr beeindruckend aus, also da kann man nichts sagen. Hatte ein cooles Setting, so Antike eben, aber halt sehr unrealistisch auf Bombast und Gewaltorgie gemacht.
So ein bisschen 300-mäßig halt.
Ja, ne? Genau, so eine Mischung aus 300 und God of War. Und hatte aber ein paar coole Sequenzen drin, so nach dem Motto, du scharst dann ein paar Römer um dich und kannst dann halt so Formationen auswählen, so diese bekannte Schildkröte und so. Wo alle ihre Schilder hochheben, hatte ganz lustigen Effekt, fand ich. Aber
sah auf jeden Fall optisch gut aus, ja. Also bei meiner Freundin, die hat dann halt nur so mit den Augen gerollt, aber ich muss halt sagen, mich hat dann diese Blut- und Testosteron-Schlachtatmosphäre dann doch gepackt. Ja. Also, aber gut, man muss wirklich abwarten, wie es dann spielerisch ist.
Ja, weil man hat nämlich auch schon gesehen, die Quicktime-Events werden uns nicht erspart in der Next Generation. Also für gut inszenierte Nahkampf-Moves ist ihnen immer noch nichts Besseres eingefallen als drücke X, um eine Sequenz abzuspielen. Ja. Von daher erwarte ich da jetzt keine Revolution von diesem Titel, aber er sah optisch so aus, wie man eben was von einem God of War halt irgendwie auch erwartet. So, ich werde irgendwie ein paar Stunden ganz gut und bombastisch unterhalten und ich glaube, es könnte ganz interessant werden, aber nichts Besonderes. Und dann kam eine kleine Überraschung, nur mit einem Mini-Trailer, über die wir eigentlich auch gar nicht groß reden dürfen, weil der Vorgänger indiziert ist in Deutschland, nämlich Pillermann stinkt.
Fighting Games, nächstes Thema.
Nee, ist aber auf jeden Fall
sagen, aber
ja, es ist halt einfach so ein legendärer Titel und sah ja ganz gut aus. Da haben sie ja nachher auch noch eine Live-Demonstration gehabt vom Kampf, war halt ein Kampfspiel, aber sah gut aus.
Ach, das war das mit dem Rape-Joke, oder?
Ja, genau.
Okay, das habe ich nämlich irgendwie erst gar nicht verstanden, was die da anspielten, aber die haben dann eine Frau auf der Bühne, weil da haben sie dann ihre, wie heißt das, Glas-Dings, also ihr
Smart Kinect. Glass.
Smart Glass haben sie dann da präsentiert mit so, ja, du kannst dann irgendwie hier schon auf Smart Glass kannst du schon Freunde einladen für eine Partie, während du noch ein anderes Spiel spielst und so Gedöns. Und da hatten sie dann eine Frau, die kam dann und hat dann quasi in die laufende Partie gespielt und dann gegen einen der Produzenten von Pillermann stinkt. Und da hat er wohl irgendwie einen Gag gebracht, der mir jetzt irgendwie im Eifer des Gefechts gar nicht irgendwie aufgefallen ist, aber es muss wohl irgendwie ein Rape-Joke gewesen sein. War halt wahrscheinlich irgendeine Doppeldeutigkeit.
Ja, man kann es halt so verstehen, er hat sie verprügelt und sie hat irgendwie nicht mithalten können und dann hat er gesagt, halt doch still, es ist gleich vorbei. So.
Ja, aber ich glaube,
er hat es nicht sehr zweideutig gesagt, aber es ist halt so ein Ausspruch, den man schon so ein bisschen auf dieser Zweideutigkeit verstehen kann. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, vielleicht ist es als Native Speaker anders, vielleicht benutzt man da diesen Satz irgendwie nur so. Für mich war das sehr offensichtlich, dass ich das nur auf diesen Kampf jetzt bezog, aber...
Ja, ich habe das eher so als Trash-Talk, die haben doch die ganze Zeit so, das ist doch immer so bei den PKs, wenn sie irgendwas spielen, dann reden die Leute doch immer so total übertrieben, so wie man nie miteinander redet, wenn man spielt und dass die Leute auch dann immer so, yeah, well done, great game und so, was ich...
Es war definitiv Trash-Talk, aber es hatte schon so eine leichte Note, aber ich habe es in dem Moment auch überhaupt nicht so rausgehört und es hatte auch nichts Zweideutiges, aber klar, in dem Moment war es vor allem deswegen vielleicht auch komisch, weil halt da stand halt eine Frau auf die Bühne und die musste dann so tun, als kann sie das Spiel nicht spielen und dann haben sie auch noch über You Got a Fight Stick, Are You Impressed, also man hat schon so ein bisschen rauslesen können, aber ich fand es ein bisschen übertrieben, die Reaktion, aber in Ordnung war es auf jeden Fall nicht, der Spruch hat so oder so nicht richtig gepasst, aber gut.
Ja. kam dann endlich das neue Remedy-Spiel oder bin ich immer noch, in meinem Kopf verschwimmt das irgendwie alles.
Quantum Break, meinst du?
Ja.
Ja, wir können ja gerne darüber reden. Es kam noch Forza, da brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber sprechen. War, hatte eine ganz coole Idee, dass mit Drivatar, wohl der bescheuertste Name der Pressekonferenz, dass sich deine Spielweise irgendwie abspeichert und merkt und du dann quasi in der Cloud automatisch mit deinem Profil gegen andere Freunde fährst. Ist so ein bisschen, was Real Racing 3 neulich auch gemacht hat, nur in gut. Also so asynchrones Gameplay. Sunset Overdrive von Insomniac Games war auch nur ein Trailer in der Comic-Optik. Muss man mal abwarten, was damit passiert. Sah auf jeden Fall vielversprechender aus als Fuse.
Right. Ach, nee. Fuse. Okay, ja. Aber das war auch irgendwie, das kann es sein, dass das so ein Pressekonferenz-Dings dieses Jahr ist, also noch schlimmer als letztes Jahr, dass sie sich dann immer hinstellen und dann steht der Producer da und sagt so, and now World Exclusive Actual Gameplay Footage.
Und dann kommt
Gameplay der Trailer, Footage. Der 100%ig ganz sicher kein Gameplay enthält. Also Das ist irgendwie so ein, ja, warum erzählst du es dann? Dann sagt doch ein neuer Trailer oder so, aber sie stellen sich halt immer hin und sagen, ja, das ist jetzt echtes Gameplay, aber ich glaube, echtes Gameplay wird inzwischen dafür als Synonym verwendet, dass das eben auf der Konsole gerendert wurde und irgendwie nicht so, irgendwie, also quasi live drauf läuft und nicht irgendwie vorgerendert wurde oder so. Aber ganz oft sind da wirklich Trailer, wo du auch siehst, das ist gar kein Gameplay. Aber
das ist halt so wie die Screenshots in Anführungszeichen früher.
Ja,
die,
stimmt.
Die gerendert, die nachbearbeitet wurden. Ja. Ja, es sah nach einem Multiplayer Multiplayer in der Stadt laufen Comic-Zombies rum und man kann irgendwelche lustigen Waffen verwenden. Also es hatte wieder mehr von Insomniac Games Flair. Deswegen sah Comic interessant aus. Kann man sich mal angucken. Dann kam der Indie-Block. Über den müssen wir noch sprechen. Über den riesigen Indie-Block. Wir haben Indie-Spiele nicht vergessen und deswegen wird's Trommelwirbel Minecraft Xbox One Edition geben. Ja, weil ich ja genau dieses Spiel unbedingt in High-Res und auf neuer Grafikpower und so brauche.
Mhm. Wahnsinn. Das ist ja echter Grafikfresser gerade, also kennt man ja bei Minecraft. Und ich fand es auch witzig, dass der Phil Fish hat dann gleich getwittert, wie toll das ist von Microsoft, dass sie so kleine, unabhängige Independent-Studios wie Mojang jetzt auch unterstützen, wo man sich denkt, okay, die brauchen echt keine Unterstützung mehr von dem Publisher. Die scheffeln Millionen jeden Tag. Und die dann noch als Indie-Studio zu verkaufen, dass man jetzt so, ja, wir kümmern uns um die Indie-Community, hatte dann tatsächlich irgendwie einen komischen Beigeschmack. Also
das war wirklich der einzige Indie-Titel neben dem neuen Spiel von den Co-Producern von Super Brothers und mit Jim Guthrie. Wie hieß denn das? Below oder sowas, gell?
Ja, das habe ich irgendwie auch nicht genau verstanden. Das war auch etwas so ein komischer Trailer, weil da war dann ganz kurz einer der Produzenten dann zu sehen, der sagte dann nur sowas, ja, hallo. Und dann haben sie so eine Szene gezeigt und dann war es aber eigentlich schon wieder vorbei. Also da ist mir gar nicht ganz bewusst geworden, was es eigentlich sein soll.
Nee, hatte so ein Gauntlet-Flair. Also irgendwie so von oben und man läuft irgendwie durch Dungeons und erforscht irgendwie die Dungeons im Multiplayer Koop, keine Ahnung. Also mehr hat man aus dem Trailer auch nicht rausgelesen, aber sah optisch halt sehr, sehr schön aus und die Musik war toll. Aber das war auch wirklich das Einzige, was irgendwie im Indie-Bereich war, was neu war. Also da haben sie sich nichts eingeschenkt, glaube ich. Genau, jetzt kommt endlich dein Remedy-Spiel und ich glaube, Remedy hat auch eine Wette verloren. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass sie gesagt haben, wehe, es sagt jemand das Wort TV auf unserer Pressekonferenz. Und die einzigen, die das Wort TV in den Mund genommen haben, war der Max Payne von Remedy.
Stimmt, der Sam Lake, das ist ja nämlich die Figur von
die Gesichtstextur.
Die Gesichtstextur von Max Payne und der kam da. Ja, da haben sie jetzt endlich mal auch ein bisschen was aus dem Spiel gezeigt, weil das Problem war, dass sie bei der ersten Ankündigung haben sie ja nur so Szene mit echten Schauspielern gezeigt und dann war gar nicht so ganz klar, ja gut, ist das jetzt eine Serie, an der sie mitarbeiten?
Ich verstehe es immer noch nicht.
Ja, ich habe es auch nicht genau verstanden. Also es ist halt irgendwie, ich befürchte, und das ist jetzt nur meine Einschätzung, dass das halt so ein Defiance wird. Also wo es irgendwie eine TV-Serie gibt und dann erzählen sie immer, ja, das wird sich alles beeinflussen und es wird ein riesiges Erzähluniversum. Und am Ende interessiert es dann keinen, weil manche Leute einfach sagen, ja, ich will aber nur das Spiel spielen. Und die Serie ist aber halt qualitativ nicht so toll wie viele andere Serien, die ich gucken kann. Also warum sollte ich dann sowas gucken, so B-Movie-Serien, wenn ich dann parallel die neue Staffel Breaking Bad habe oder sowas, dann gucke ich mir
lieber das an. Und bei Defiance ist ja wirklich das Problem, dass die erste Staffel schon komplett abgedreht ist, als das Spiel rauskam und es ja quasi mindestens ein Jahr dauert, bis da irgendwelche Veränderungen sichtbar sind, die im Spiel passieren. Ich weiß nicht, was Remedy genau damit meinte. Also es wurde wirklich auch nicht so klar, weil er gesagt hat, auf der Xbox One ist es ja technisch jetzt möglich, irgendwie Game und TV besser miteinander zu verbinden. Und Klar wäre es durchaus denkbar zu sagen, wir haben hier eine On-Demand-TV-Serie und je nachdem, wie du dich im Spiel entscheidest, geht es halt an irgendeiner anderen Stelle weiter, ja, so wie diese Adventure-Bücher früher. Lese jetzt weiter auf Seite 14. Sowas wäre ja technisch ohne Probleme machbar, wenn man die Produktionskosten dafür in die Höhe treibt. Es wurde aber nicht klar, ob er meinte, unser Spiel ist wie eine TV-Serie oder da gibt es irgendeine Verbindung. Also er hat ja auch nicht gesagt, welche TV-Serie oder welche Produzenten oder welcher Sender. Also da darf man gespannt sein. Aber Quantum Break als Spiel sah eigentlich recht gut aus.
Fand ich auch. Also sie haben eine Szene gezeigt, wo der Hauptdarsteller, ich nehme an, dass der Hauptdarsteller war, oder irgendwie die so beiden, die Zeit, Frau dabei. Ja, die Zeit anhält. Also er hat irgendwie so Manipulationsfähigkeiten und dann haben sie natürlich die Zeit genau so in dem Moment angehalten, wo gerade irgendwas, ich glaube, da ist irgendwas explodiert oder so. Mhm. Und er ist quasi durch diese Explosionssplitter so durchgelaufen und musste dann. Also es fühlte sich fast ein bisschen an wie jetzt bei Remember Me, weil der hatte dann irgendwie die Aufgabe, da irgendwas zu ändern, damit das nicht passiert oder so. Also habe ich es zumindest verstanden.
Ja, genau, so hatte ich es auch verstanden. Er hatte jetzt irgendwie, die Frau sagt, so, sie stürmen so in den Raum rein, als die Zeit stoppt und dann sagt die Frau irgendwie, you got 60 seconds irgendwie. Und dann ist er los und hat versucht, aus diesen Hinweisen irgendwas zu erkennen und rauszulesen, hat so ein Dokument hochgehalten. Dann hat er die Frau angefasst, die so mitten in der Luft hing, die von der Explosion weggeschleudert wird. Und in dem Moment ist sie quasi aus dieser Zeitstoppung rausgefallen und wieder in die reale Zeit irgendwie gefallen. Und dann konnte er mit ihr reden, während da die Explosion noch quasi stoppt. Und als er keine Informationen aus ihr rausgekriegt hat, hat das irgendwie anders versucht. Und ich glaube, dass da das Spiel so ein bisschen Adventure-mäßig vielleicht wird, dass du in solche Räume kommst, wo die Zeit angehalten wird und du musst innerhalb von einer bestimmten Zeit irgendwas schaffen, irgendwas rauszufinden oder zu verändern. Bin gespannt. Sah vielversprechend aus, ja.
Genau, und im fertigen Spiel, also wird dann als großes Feature jetzt angekündigt, im fertigen Spiel gibt es dann 3 Szenen, wo man das machen muss.
Ja, und er hat immer wieder gesagt, influences personal show experience. Also, wie gesagt, ich habe das wirklich so rausgehört, dass die Entscheidungen, die du jetzt in dieser Szene triffst, dass danach deine Show-Experience sich verändert. Also vielleicht haben sie wirklich mit einer TV-Produktion verschiedene Enden vorproduziert und je nachdem, was du machst, laufen die dann ab. Vielleicht sind die Zwischensequenzen mit echten Schauspielern oder sowas. Ja. Keine Ahnung.
Es war alles sehr unverständlich, aber das ist ja meistens irgendwie so bei diesen Pressekonferenzen, dass da sehr viel irgendwie mit Buzzwords um sich geworfen wird, aber eigentlich weiß man dann oft gar nicht so ganz klar, was es eigentlich ist. Also es ging mir auch dieses Jahr noch extremer als in den Jahren davor, dass du oft Trailer zu Spielen gesehen hast und gar nicht verstanden hast, was es eigentlich für ein Genre ist oder was man da eigentlich macht, weil du hast halt nur irgendwie einen coolen Trailer gesehen. Ja. Und dann war dir nicht so ganz klar, okay, ja, aber was spiele ich da jetzt konkret? Und ja, was kam dann noch hier? Die Respawn Entertainment war auch noch da. Das habe ich mir jetzt noch notiert. Mhm. Die haben nämlich ihr neues Spiel vorgestellt, wo aus meiner Sicht dann auch wieder nicht so ganz klar Titanfall heißt, was das eigentlich ist. Weil der hat ständig dann immer von der Cloud geredet, hat gesagt, hier, das ist alles Cloud-computed. Und da war mir dann aber nie klar, ja, was heißt das denn? Heißt das, dass das Spiel in der Cloud berechnet wird? Oder heißt das irgendwie nur, naja, du spielst halt so einen persistenten, in so einer persistenten Welt. Also das heißt, selbst wenn du alleine Singleplayer spielst, wirst du trotzdem von dem, was draußen auf dem Server passiert, beeinflusst. Oder ist es dir klar geworden, was da eigentlich dahinter ist?
Nee, überhaupt nicht. Aber Titanfall hat mich auch total gelangweilt. Das fand ich relativ öde. Also es sah echt aus wie 0815 360 Spiel. Also ja, Sci-Fi-Shooter. Dafür brauche ich keine Next-Gen-Konsole, habe ich mir nur gedacht. Mhm. Bisschen Mac, bisschen Multiplayer-Shooter, bisschen wie Tribes irgendwie. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, auch optisch nicht so.
Ja, fand ich jetzt auch nicht, aber man muss halt eben noch mal abwarten, was sie da meinen mit, das ist alles Cloud-based und es kann nur auf der Xbox One laufen, weil man die Cloud braucht und so.
Genau. Ja gut, im Endeffekt wird es wahrscheinlich heißen, dass wir mehr Multiplayer-Spieler gleichzeitig haben, was bei der Xbox und der PS3 ja immer ein bisschen begrenzt war, allein von der Rechenleistung und von den Serverkapazitäten.
Genau.
Vielleicht lässt sich damit eben mehr machen.
Ja.
Ja, so ein kleines Highlight fand ich noch D4. Was auch nur ganz kurz angekündigt wurde von dieser japanischen Legende, irgendwas mit, ja, so ähnlich wie Suda 51, hat ja auch so einen Namen, wie heißt der?
Ich weiß es nicht, aber das ist der Deadly Premonition, das irgendwie
Studio. Ja, der hat auch irgendwie so ein Kürzel mit einer Nummer dran. Ja. Tut mir leid, ich kannte den noch nicht, den Namen, aber es sah sehr vielversprechend aus, so ein episodischer Crime Mystery im Cell-Shading-Look. Also Adventure, Mystery, schön japanisch, schön Cell-Shading, sah toll aus. Hat man auch nur einen Mini-Trailer gesehen. Project Spark können wir uns, glaube ich, schenken. So ein Level-Creator im Sinne von, wir machen jetzt auch sowas wie Little Big auf der PlayStation.
Ja, ich glaube, da war ich auf dem Klo. Also
genau, hast auch nicht viel verpasst. Sah optisch echt nett aus, aber es war halt so, ja, verspielte Level-Creator mit ein bisschen Smart-Glass, Touch-Interface und Objekte mit Logik ausstatten und dann irgendwie auf den Gegner hetzen und sich gegenseitig die Levels tauschen. Mhm. Naja.
Ja, war da noch was? Also, ein Halo wurde Neues angekündigt.
Natürlich, was erstmal dachte, das ist jetzt eine Realverfilmung von Journey. und kannst du mir erklären, warum man eine Mütze aufzieht, wenn man schon einen Helm hat und man ist in einem Sandsturm?
Ja, das hab ich dann auch auf Twitter gelesen. Das fand ich dann auch sehr witzig, weil er halt wirklich diesen, es ist so ein bisschen wie die damals, kannst du dich noch an diesen ersten Uncharted-Trailer erinnern, wo der Drake auch so durch die Wüste stolpert und man erst gar nicht sieht, dass es Drake ist. Ja. Und so ähnlich war das auch, bloß dass der natürlich... So,
haben Chef, schon, wir haben ein Problem. Man erkennt Master Chief auch als Silhouette. Verdammt, zieh ihm eine Kapuze auf.
Echt, hast du den erkannt?
Nee, eben nicht. Aber so. Man hätte ihn ja unter dem... Nur mit Mütze, nur
genau,
mit
Hut hätte man ihn. Genau, das fand ich schon schön gemacht. Also das Gesicht, also der Helm des Master Chiefs wird dann wirklich so erst nach 30 Sekunden sichtbar. Und dann hast du halt... Ich meine, es war natürlich klar auf diese Szenenapplaus hinaus ausgelegt, dass dann er diese Kapuze abnimmt und dann siehst du den Helm und dann bricht natürlich Jubel im Saal aus, weil alle so, yeah, Halo. Und das neue Halo heißt Halo, aber ich so viel mitgenommen habe, weil sie haben keinen Namen genannt und nichts, sondern nur gesagt, ja, er wird irgendwie früher, glaube ich, 2014 früher wird es ein neues Halo wieder geben. Also nicht zum Launch, oder?
Haben sie nicht dazu gesagt, nee, klar.
Okay.
Aber mit 60 frames per second. Awesome 60 frames per second.
Ja, aber eigentlich ist das auch ein Minimum, was ich jetzt erwarte von der neuen Generation, dass das zumindest dann alles mal, also im Shooter, wo gerade beim Shooter, wo das wichtig ist, dass das flüssig läuft, da sollte es eigentlich auf der neuen Konsolengeneration schon drin sein, dass man das jetzt mal sich da keine technischen Patzer leistet.
Absolut. Ja.
Genau. Und am Ende kam ein Launch-Termin, also kein richtiger festes Datum, aber zumindest haben sie gesagt, die kommt im November. In, was war es, 23 Core Markets, also auf jeden Fall wird da halt Deutschland auch dabei sein, weil das ist ja, gehört ja dann nach Nordamerika und Japan möglicherweise noch und so, gehört der Europa dann da schon zu den wichtigsten Märkten. Deswegen bin ich mir sicher, dass auch Deutschland im November bedient wird. Und der Preis, 499 Euro.
Ja, leider genauso viel wie Dollar, aber das kennt man ja inzwischen.
Ja, fand ich eine ganz schön stolze Ansage. Also hätte ich jetzt irgendwie gedacht, da gehen sie drunter, weil die ganze Konsole wirkte auch von der Konzeptionierung halt so, ja, wir nehmen eher bekannte, etablierte PC-Komponenten, entwickeln nichts Eigenes und das drückt ja alles den Preis so ein bisschen. Und auch anhand der Präsentation der Vorstellung, wo dann alles ganz viel auf TV und Entertainment, hatte ich hier ein bisschen das Gefühl so, ja, okay, die wollen dir halt eine Box ins Wohnzimmer stellen, über die du dein ganzes Entertainment konsumierst und die darf aber nicht so teuer sein, weil sie wollen dann eher damit Geld verdienen, dass du halt dann dort deine Filme kaufst und deine Spiele runterlädst und ähnliches. Und dann war ich doch überrascht, dass sie dann mit so einem 500-Euro-Preis daherkommen.
Absolut, ja. Vor allem vorweggreifend wird die Sony ja 100 Euro billiger, gell?
Ja, also das ist echt krass, wenn man sich das überlegt. Ja. Ich weiß, wir greifen hier vorweg, aber 100 Euro, das sind 200 Mark, da hättest du vor... ohne Witz, da hättest du zu Zeiten von Super Nintendo oder Sega Genesis oder sowas, hättest du überhaupt nicht überlegt, welche Konsole du kaufst, wenn die zum Launch 200 Mark billiger gewesen wäre. Da wäre die andere im Regal versauert, weil da haben wirklich noch 50 Euro über Wohl und Wehe einer Konsole entschieden.
Ja
und die zweite PK war dann von Electronic Arts. Die war dann eine Stunde später oder sowas, fing die dann, glaube ich, an. Da war dann eine kurze Pause.
Genau, ganz kurz noch, fandest du irgendwie... Also du bist ja auch eher der PlayStation-Fan, aber so richtig viele Exclusives waren bei der Microsoft-Sache jetzt nicht dabei, gell? Also ich meine, Halo war exclusive, Titanfall war exclusive und als einzige Überraschung fand ich Dead Rising 3 als exklusives Spiel das einzig Reizvolle eigentlich so richtig.
Ja, es waren schon ein paar Exklusivsachen dabei, aber es waren alles so Sachen, ich meine, Pillermans Ding war auch irgendwie exklusiv.
Ja, und D4 auch, genau.
Ja, aber das waren alles, ich hatte bei allen zu wenig gesehen und Dead Rising habe ich weder den ersten noch den zweiten gespielt, deswegen hat mich das auch nicht begeistert.
Genau.
Und
dann gab es noch eine exklusive Ankündigung von den Black Tusks Studios und man hat irgendwie einen Mini-Ausschnitt von irgendeinem Agentenspiel gesehen, das war auch nicht genug, um jetzt zu sagen, boah, ich brauche unbedingt eine Xbox.
Ja, so eine Waffe in Nahaufnahme hat man da irgendwie gesehen und es war aber auch nicht ganz klar, was das dann eigentlich.
Also die einzigen, die sich eine Xbox jetzt wohl vorbestellen müssen, sind absolute Hardcore Battlefield 4 Fans. Und ausgerechnet bei Battlefield 4, die ja bei EA nochmal groß präsentiert haben, fiel der Sound aus. Was?
Ja, stimmt. Oh, das war auch echt peinlich.
Bei den Panzerdragoon-Machern beim neuen Spiel haben sie es einfach so gelassen. Der kam dann komplett ohne Ton bei mir.
Ja. Bei jedem auch. Also da haben sie irgendwie den Umschalt nicht
gefunden. Wahnsinn. Und bei Battlefield waren sie dann so schlau, ja, wir starten nochmal von vorne, und dann waren ein paar awkward minutes, als der dann irgendwie minutenlang auf der Bühne stand und einfach auch nichts geredet hat, weil ja kein Teleprompter an war. Da hat man sehr schön gesehen, dass die einfach völlig aufgeschmissen sind, wenn der Teleprompter nicht läuft.
Ja, und er wusste halt auch nicht, wie es jetzt weitergeht. Du hast ja gesehen, dass er immer am Rand guckt, und da stand offenbar so ein Production Director, Manager, genau. Oder so ein Regisseur, und der hat der mal irgendwie sowas gesagt wie, ja, dann machen wir das später, nee, machen wir jetzt doch, und nee, bleib auf der Bühne, nee, komm runter, und er hat ihm halt auch immer völlig widersprüchliche Anweisungen gegeben. Ja. Aber wieso muss man sich denn als Battlefield 4-Fan Xbox One kaufen? Das wird ja kein Exklusivtitel. Es wird einen DLC, wird es zeitlich exklusiv.
Nee, es kommt zuerst auf der Xbox One. Das war quasi so die, was sie sich ein bisschen eingekauft haben. Dass es zuerst auf der Xbox One erscheinen wird. So stand es zumindest runter, Battlefield 4, exclusive first on Xbox One.
Okay, ich habe das tatsächlich so verstanden, dass halt ein erster DLC, also quasi so das erste Map-Pack oder so, ja, kommt zeitlich exklusiv für Xbox One.
Aber ich glaube, dass die Userbase an Battlefield-Spielern auf der Konsole dann schon größer ist auf der Xbox.
Aber ja, sicherlich. Ja,
genau, aber das war auch so der einzige. Ansonsten gab es jetzt nichts, wo selbst ich, als der die Xbox sehr gerne mag und lieber mit der Xbox eigentlich gespielt hat auf der aktuellen Generation, selbst ich muss sagen, nee, also mit den ganzen negativen Seiten und so, die mega exklusiven Titel waren jetzt nicht dabei. Also ich meine, unser Boris wird sich natürlich jetzt eine bestellen müssen, allein schon für Dead Rising 3. Mhm. Aber das war's dann auch schon. Witcher 3 und die ganzen anderen Sachen, die da noch gezeigt wurden, waren immer so, ah, schön, okay, kann ich zum Glück auch auf der PS4 dann spielen. Und Forza natürlich, klar, aber das reizt mich jetzt auch nicht so.
Ja, muss man ein bisschen abwarten. Also, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mal behaupten, das ist ja sowieso, war ja schon immer eine Stärke von Sony, dass sie halt die stärkeren Inhouse-Titel haben. Mhm. Also, dass sie halt auch die Möglichkeit haben, eine Konsole gleich selber mit starken Exklusivtiteln zu unterstützen, weil sie halt einfach das bessere Netzwerk an Inhouse-Produktionen haben. Und witzigerweise hat ja Microsoft das in den letzten Jahren sogar noch abgebaut und hat quasi gesagt, ja, wir machen eigentlich nur eine Konsole und verlassen uns darauf, dass die anderen schon gute Spiele dafür bringen. Aber,
ja. Naja, so. mit Rise und mit Insomniac haben sie jetzt natürlich, also Crytek, haben sie jetzt ja schon ein paar Sachen mehr als früher. Aber ist jetzt nicht so ein Megaknaller dabei, dass sie gesagt hätten, GTA 5 oder Metal Gear 5 oder irgendwie sowas, weißt du, was sonst ein Multiplattform-Titel war, der jetzt exklusiv wäre.
Ja.
Oder Quantum Break oder so. Gut, EA.
Ja, und EA war ja wirklich ein Parforce-Ritt. Also ich glaube, so viele Spiele habe ich noch nie in der Pressekonferenz gesehen. Es war wirklich nur so, hey, hier ist der Trailer, hier ist der Producer, it's going to be awesome, nächstes Spiel. Mhm. Also wirklich innerhalb von einer Stunde haben die da gefühlt irgendwie 60 Spiele durchgepeitscht und auch immer so dieses, ich weiß nicht, das war, meiner Meinung nach war das die schwächste Pressekonferenz, weil dies war auch irgendwie so, die Leute hatten gar keine Zeit, irgendwas über ihr Spiel zu sagen, dann war immer oft dieses awkward Celebrity kommt raus, sagt irgendwas, wie so, oh ja, das wird super, und ja, jetzt hier, please welcome the producer of sowieso, oder war so, ach so, das ist schon wieder das nächste Spiel, und man hatte gar nicht groß Zeit, sich da irgendwie groß drauf einzulassen.
Nee, die haben sich ziemlich durchgepeitscht und dann auch so bescheuerte Sachen. Warum muss jetzt der Rapper Drake auf die Bühne, um den FIFA anzukündigen?
Das habe ich auch nicht verstanden.
Damit er sagt, er ist FIFA-Spieler, was irgendwie nicht sehr glaubwürdig war.
Ja.
Und dann auch, mein Lieblingsmoment, ich greife vor, Entschuldigung, mein Lieblingsmoment war ja der Slam-Poetry-Mann.
Ja, das also ganz, ganz fremdschämig dann oft. Also gut, ich glaube jetzt bei EA brauchen wir jetzt sowieso nicht auf jedes neue FIFA, es wird halt ein neues FIFA, es wird ein neues Madden geben. Da haben sie jetzt alles gesagt, hey, unsere neuen Engines, diese EA Sports Ignite und so, die werden auf jeden Fall auch, wir werden da federführend bei der Next-Gen-Entwicklung sein und so. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass ein FIFA 14 wird auf jeden Fall auch auf den aktuellen
Locker
erscheinen. Das lassen sie sich nicht entgehen, weil es gibt so viele Leute, die da draußen.
Es gibt FIFA immer noch für die PS2. Also von eben. Daher.
Also das heißt, sie wollen da schon einiges reinbuttern, aber ich glaube, da kann man sich jetzt, dass ein FIFA halt im Launchfenster irgendwann kommt und ein Madden und so, finde ich jetzt, okay, war jetzt mit zu erwarten. Hm. Dann NBA Live, also endlich mal wieder ein Basketballspiel von EA. Die haben ja genau, in den letzten Jahren...
Wenn es nicht gecancelt wird, die letzten beiden wurden ja genau. Trotz Ankündigung immer wieder gecancelt. Da haben sie sich jetzt aber wirklich ins Zeug gelegt, haben dem NBA wirklich viel Zeit eingeräumt. Von daher glaube ich, dass sie jetzt wieder fest an die Marke glauben. Hatten einen Basketballer auf der Bühne, der genauso groß war wie der Produzent.
Das stimmt, ja.
Und das sah schon gut aus, aber dann halt so typische Marketing-Bass-Geschichten wie zum ersten Mal wird der Ball eine eigene Physik haben.
Ja. Bounce-Tag. Du kannst mit dem Ball emotionally bonden. Also das quasi, weil wenn der Ball dann später in der Cutscene stirbt, dann wirst du weinen.
Ja, genau. Der Wilson-Moment, ja. Zum Glück haben wir jetzt die Rechenpower, um dem Ball eine eigene Physik zu geben. Das fand ich schon sehr ulkig. Ja. Es hat, so wie sie es erzählt haben, natürlich auch alles Sinn gemacht. Dass bei den Basketballspielen halt der Ball immer am Spieler geklebt hat und jetzt ist es halt irgendwie eine eigene Physik, die der Ball hat, unabhängig von der Bewegung des Spielers, damit du halt auch mal den Ball verlierst beim Trippeln oder was weiß ich. Also es war ein bisschen arg detailverliebt, bei Madden genauso, sah aber sehr beeindruckend aus grafisch, sowohl das NBA als auch das Madden. Ja, klar. Dass man sich so ein bisschen wünscht, man würde sich mehr für Sportspiele interessieren.
Es waren wieder nur Render-Trailer.
Ja. Es war wieder dieses so, ja, so jetzt diese Zwischensequenzen. War nicht gerendert, sondern diese inszenierte Zwischensequenzen, auch bei FIFA und so, ja.
Aber du hast genau gesehen, so wird das Spiel nicht auf einer Konsole dann ausschauen, weil das halt die ganz andere Kameraperspektive dann hat und so.
Aber es sah schon toll aus.
Mein Lieblingsmoment, und den kann man nur schwer nacherzählen, war der von dem UFC-Typen, wo dann diese zwei Kämpfer standen und dann sagt der, wie hieß der, Andrew Wilson, der EA-Chef, der da durch die Präsentation geleitet hat, sagt dann halt so, mit UFC kann man endlich, und es ist doch euer größter Wunsch, dass ihr endlich mal erlebt, wie sich's anfühlt, so einen richtigen Schlag ins Gesicht zu bekommen. Und dann siehst du halt hinter ihm diesen Kämpfer, der halt nur mit so ein Gesicht macht, so, no. Nee. Und halt so lautlos den Kopf schüttelt und ganz laut mit dem Mund so ein großes No macht. Und
er war
genau in dem Moment über der Schulter von dem Andrew Wilson zu sehen, der halt vorne so seine Marketingblasen abgelassen hat. Und ich finde, das war so ein Zeichen von, das war so, auf einmal ist diese Menschlichkeit durch diese perfekte Inszenierung durchgebrochen, weil natürlich will niemand wissen, wie sie es anfühlt, einen Schlag ins Gesicht zu bekommen. Was ist das für ein blödes Verkaufsargument? Und ich finde, es ist da ganz gut rausgekommen, dass halt wieder sich irgendeiner einen guten Werbespruch überlegt hat, aber der eigentlich ganz schön doof ist, wenn man mal drüber nachdenkt.
Total. Überhaupt diese ganze UFC, also UFC ist ja ein riesen Markt geworden, eine riesen Fanbase bekommen. Es sah schon sehr beeindruckend aus als Kampfspiel. Es war ein bisschen arg proletik präsentiert. Der Typ dann so, ja, der erste Sport, der entwickelt wurde, der Menschheit ist der Kampf. Und bestimmt beim allerersten Kampf der Menschheit standen schon Spectators, also Zuschauer außen herum und haben einen angefeuert. Und das macht die UFC aus und wir sind so.
Und ich muss ja sagen, ich glaube, der Kuro hat er dann auf Twitter geschrieben, ob dann nicht vielleicht doch Laufen, einfach Dauerlauf die erste Sportart war. Und ich glaube, er hat da wahrscheinlich recht. Also, weil ich glaube, bevor sich hier Leute professionell auf die Fresse gehauen haben, haben sie wahrscheinlich eher sich erstmal im Laufen und Weitspringen und sowas gemessen.
Ja, also das war arg proletisch und da ist das Testosteron nur so aus dem iPad getropft bei mir. Aber dennoch, wenn man sich für UFC interessiert, Grüße an Hendrik, an Spieler 3 an dieser Stelle, der bestimmt sabbernd vor dem Fernseher saß, es sah schon für den Kampfspiel extrem gut aus. Also diese Full-Body-Deformation, also wenn du quasi mit einer vollen Fußbreitseite dem Gegner ins Gesicht schlägst, kam halt in Zeitlupe so Rocky-Moment quasi, wo dann so die Wangen sich deformieren und quasi noch so die Spucke aus dem Mund fliegt.
Und du kannst dann auch, wenn du eine bestimmte Tastenkombo drückst, dann sagt er Adrian.
Genau. Aber ähnlich wie bei den Sportspielen davor sah es halt als Inszenierung gut aus in den Zeitlupen. Wichtig wird aber dann ja, wie das Kampfsystem sich spielt, ob es dann trotzdem nur ein Button-Geklicke ist und dann siehst du halt irgendwelche Body-Deformations. Aber das haben sie ein bisschen arg gefeiert, fand ich.
Ja, fand ich auch. Aber ich glaube, das ist möglicherweise so ein USA-Dings. Also, dass dort einfach das ein bisschen populärer ist und bei uns halt eher so ein Nischenthema. Und dass sie halt dort, klar, auf der E3 in ihrem Heimatland, dann machen sie halt dann schon, hey, hier unser Kampfspiel und so.
Ich glaube, ist hier auch relativ beliebt. Ist halt so, was früher Wrestling war, ist jetzt halt UFC. Ja, das ist halt cool. Einfach noch eine Stufe.
Genau, dann kam aber EA ein Trailer, wo ich hier aufgesprungen bin. Und zwar sagen sie, ja, ach übrigens, hier eine kleine Neuankündigung haben wir noch mit unserer neuen Frostbite 3 Engine, die Next Gen sein wird. Und dann zeigen sie halt so ein so ein Schnee, irgendwie so ein Schneeweh, man kann genau gar nicht ganz erkennen, ist auch so ein bisschen unscharf, absichtlich und verschwommen. Und auf einmal fliegt dann irgend so ein Flugzeug durchs Bild. Und du denkst dir, was ist denn das? Und so, ja, und das kommt von DICE und wird halt so ein Multiplayer-Shooter. Und auf einmal siehst du diesen Fuß von so einem AT&T, nee, AT&T ist die Telefonnummer.
Genau, ich sag auch mal AT&T.
So ein Fuß von dem, der nur so runterkommt und dann siehst du so, und dann das EA-Logo. Und dann war sofort im Moment klar, geil, das wird Star Wars Battlefront 3. Und,
ja, aber die Zahlen lassen sie inzwischen alle weg übrigens. Das war der Trend der E3, dass die ganzen Titel nur noch so heißen, wie sie heißen. Also ähnlich wie bei der bei Halo haben sie nur noch Halo gesagt. Das ist einfach Star Wars Battlefront. Mhm. Man weiß jetzt immer nicht, ist es eine Fortsetzung, ist es ein Reboot, ist es ein Prequel? Das haben sie alles noch weggelassen. Ja.
Aber da muss ich echt sagen, ist mir völlig egal, ob mit Zahl oder ohne, solange das ein Multiplayer-Shooter mit Frostbite-Engine und Star-Wars-Sachen ist, bin ich sofort dabei. Also ein Battlefield mit Star-Wars-Figuren.
Ist genau mein Ding auch, ja genau. Ja.
Super toll. Aber man hat leider noch nicht viel aus vom Spiel selber gesehen. Es war wirklich nur
außer so Schnee gab es nichts zu sehen. Nee. Und einen abstürzenden Fighter.
Ja, naja, es wird dann halt, ich weiß es nicht, es wird auf jeden Fall dann ein Hoth-Level geben. Das ist ja dann schon sicher. Aber
das stimmt, ja.
Ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass es da wirklich einfach so wie halt Multiplayer, schöne Massenschlachten, am besten noch mit 64 Leuten. Was kann es Besseres geben, finde ich. Und das fand ich dann auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob das schon das nächste war, die Battlefield-Präsentation, weil sie gesagt haben, ja, jetzt zeigen wir übrigens erstmals den Multiplayer und dann gehen hinten die Monitore hoch.
Das war cool.
Fahren sie so nach oben und dann siehst du so, die Kamera zoomt raus und die Bühne wird immer breiter gefühlt und dann sitzen halt wirklich 64 Leute hinten und sagen, ja, dann spielen wir übrigens erstmal 64 Leute Multiplayer. Und dann haben sie so eine Shanghai-Karte gespielt und hat mich... Gut, da kann man jetzt sicherlich sagen, ja, Battlefield ist halt Battlefield, was willst du da groß erwarten? Aber ich mag sowas halt und ich war da völlig begeistert von dem, was sie da wieder abgefeuert haben.
Nee, man durfte da auch begeistert sein. Also ich meine, bis jetzt haben sie ja nur den Singleplayer gezeigt und der war ja immer so, okay,
ja, aber
bisschen Inszenierung und tralala und dann stürzt halt mal so ein Flugzeug irgendwie vom untergehenden Schiff unter, sah alles sehr bombastisch aus, aber jetzt eben erstmals den Multiplayer mit 64 auf Konsole, ist ja auch eine komplette Neuerung und es sah schon sehr beeindruckend aus, wenn man sich für diese Art von Spiel interessiert, ganz klar.
Ja, das meinte ich damit. Also es gibt sicherlich Leute da draußen und es darf ja jeder spielen nach seiner Fasson beim Spielen glücklich werden. Es gibt sicher Leute, die freuen sich mehr aufs neue UFC und für die ist das ihr Hauptgenre und die sagen sich, ja, ein Multiplayer-Shooter, was passiert da schon? Warum ist das interessant? Und das, so meinte ich das jetzt, dass wir halt manche Sachen halt nach unserem persönlichen Gusto nicht so toll oder interessant fanden und andere dann total jetzt abfeiern.
Aber es gab Neuerungen, die man trotzdem eben gut finden kann. Es gibt die Rückkehr des Kommando-Modus.
Commander-Modus.
Aus Battlefield 2, ja. Genau, der dann auf dem, ich schätze mal, Smart Glass Funktionalitäten auf dem Touchpad quasi Kommandos von oben geben kann und Einheiten koordinieren kann. Mhm. Was sehr cool ist für Clans natürlich. Und einstürzende Neubauten natürlich.
Ja, wobei ich mir da schon der Meinung war, dass das gescriptet ist.
Ja, also, das gehörte zur Map garantiert.
Genau, also dass du halt einfach dann, die haben sich dann in diesem Hochhaus so nach oben gekämpft. Und ganz oben waren sie, die Szene mit dem Angriff, Raketenangriff, boah, wie sah das gut aus. Und dann sind die oben in dem Hochhaus und schauen runter und sagen, hey, der Feind, die haben die dann natürlich also markiert, dieses Tagging, dass sie dann so rot aufleuchten. Und dann sagen die, hey, die versuchen gerade da unten in die Lobby reinzudringen. Und dann sagt halt der Commander so, alles klar, ich fordere einen Raketenangriff an. Und dann siehst du halt aus der Perspektive des Spielers im obersten Stockwerk, siehst du halt, wie irgendwo auf der anderen Seite von so einem Flussufer die Raketen hochfliegen durch die Luft und dann direkt unten diese ganze Truppe da irgendwie in Staub auflösen. Und das sah so toll aus, fand ich, weil es auch so weit weg war. Also du hast ja die andere Truppe da unten gar nicht mehr gesehen eigentlich. Du hast ja noch die roten Punkte gesehen, dass da irgendwas ist.
Genau, und die haben sich alle mit den Base-Jump-Rucksäcken quasi aus dem Fenster geschmissen dann.
Ja, ja, genau. Und dann stürzt halt das Ganze hoch aus ein. Genau.
Da muss man jetzt abwarten, wie dynamisch das ist, ob du wirklich quasi Hochhäuser in Schutt und Asche legen kannst, was ja durchaus technisch irgendwie machbar wäre auf einer Next-Gen. Mhm. Aber vom Balancing stelle ich mir das nicht so einfach vor, wenn du einfach jedes Gebäude irgendwie in die Luft jagen kannst, dass das dann berechnet wird. Mal abwarten. Aber es sah schon sehr cool aus, selbst wenn es zur Map dazugehört und es halt gewisse Punkte gibt, die irgendwie einstürzen können, wäre auch schon in Ordnung. Was ich sehr reizvoll fand für Battlefield-Spieler, du hast es halt so die Mischung aus allem, was Battlefield ausgemacht hat. Also du hattest erst eine weite Fläche, wo du mit Fahrzeugen bist, und dann hattest du eben halt auch, du kannst ja in die Gebäude rein und hast dann da quasi wieder den Close Combat.
Close Quarters Combat.
Genau, was früher halt ein eigener DLC, eigene Maps waren, um halt eben in engen Häusergängen und sowas zu kämpfen, und dann eben auch wieder diese großen Weiten. Das wirkte jetzt so, als wäre das dynamischer und mehr integriert miteinander. Je nachdem, in welcher Sequenz du halt quasi der Strategie bist.
Ja, das gab es schon bei Battlefield 3 auch. Da gab es schon auch Karten, wo du zum Beispiel dann, das Metro war zum Beispiel so ein bekanntes, da hast du erst draußen auf einer großen Fläche gekämpft, zwar ohne Fahrzeuge, gebe ich zu, und dann bist du aber rein in die Metro und auf einmal hattest du so ganz enge Gänge und verwinkelte kleine Räume, in denen du dann gekämpft hast, und da hat sich dann auf einmal das Spielgefühl völlig geändert. Aber du hast natürlich recht, dass du vorher wirklich eine Fahrzeugsequenz hast, wo die erst mit dem Boot und so Skidos, nicht Skidos, also diese, wie heißen die, Jetskis, fahren sie dann, und dann geht's wirklich rein in den engen In-House-Kampf, nenne ich es jetzt mal. Und die ganze Karte wirkte irgendwie noch einen Tick offener und noch einen Tick größer als das, was man schon bei Battlefield 3 gewöhnt war.
Ja.
Also, ja. Genau. Kommt aber dann wohl doch früher für Xbox One, hast du gesagt. Also ist mir nicht so in Erinnerung geblieben, aber ich glaube dir das dann, wenn du das sagst.
Ja, müssen wir mal gucken, was das genau bedeutet, ob wirklich nur die DLCs oder ob das Spiel halt da kommt und dann irgendwie time-exclusive 2 Wochen oder sowas.
Ja.
Mal gucken.
Genau. Und dann war nämlich der, ich weiß nicht, wie der heißt, ist das der Söderlund oder der Bach? Also auf irgendeiner von DICE war er dann eben auf der Bühne und hat dann gesagt, ja, das ist Battlefield 4 und vielen Dank. Ach so. Und dann haben sie wieder dieses typische And One More Thing. Mhm. Und das ist so vorhersehbar, aber es ist so gut, weil das macht so einen Spaß, wenn du eigentlich schon damit rechnest, dass es vorbei ist und dann kommt noch irgendwas, so ein Knaller. Ich mag das einfach gerne, weil es immer wieder funktioniert.
Ja.
Jetzt darfst du sagen, was da kam.
Ja, auf was wir natürlich jahrelang gewartet haben. DICE hat ja dann schon überrascht und ihr Pulver verschossen, dachte man, dass sie jetzt Star Wars Battlefront bringen. Und die große Hoffnung war ja noch, wann bringt DICE endlich was Neues von Faith, also von Mirror's Edge, beziehungsweise Mirror's Edge 2. Und dann kam tatsächlich ein ganz kleiner Render-Trailer und sofort in der ersten Sekunde war klar, es geht um Mirror's Edge, weil natürlich diese typischen rot markierten Gänge zu sehen waren und die Brücken und man hat die Schuhe gesehen. Und es war sofort ein großer Aufschrei auf Twitter, endlich sieht man was Neues. Was dann so ein bisschen gebremst wurde, dass es dann hieß, Mirror's Edge 2 kommt, when it's ready. Also sprich, kann auch erst 2015 oder 16 werden, wissen wir nicht. Sie lassen sich Zeit, auch eine sehr schöne Meldung, man kann auf mirrorsedge.com mal gucken. Die neue Producerin oder Senior Producerin hat so einen kurzen Brief geschrieben quasi an die Fans, an die Community, dass sie damit sehr viel Herzblut an die Sache rangehen und sie freut sich wahnsinnig, dieses Projekt jetzt endlich bekannt machen zu dürfen, bla bla bla. Aber sehr persönlich und sehr nett geschrieben und sie wollen wirklich im Geiste des Mirror Edges quasi jetzt ein neues machen. Und sah toll aus, aber halt wirklich noch kaum was zu sehen vom eigentlichen Spiel.
Ja, aber es hat mich tatsächlich gewundert. Also in dem Moment ist auch meine Timeline explodiert, als dann klar wurde, es ist Mirror's Edge 2. Also so schnell konnte das Twitter gar nicht die neuen Tweets nachladen, wie die oben da reingeflogen sind. Was mich aber erst ein bisschen gewundert hat, weil das erste, also warum ist das so ein Hype-Begeisterungstitel? Weil das erste war ja eigentlich eher ein Flop. Also das hat ja kaum jemand gekauft. Warum sind auf einmal alle jetzt so begeistert, dass Teil 2 kommt? Liegt das einfach daran, dass das Spiel so im, ich nenne es mal Longtail, dann irgendwie doch überzeugt hat? Also viele Leute das dann einfach Jahre später nochmal ausprobiert haben und es dann doch ganz gut fanden? Oder?
Da geht es einfach ums Prinzip. Also EA hat ja immer diese bekannten Serien und die Sportspiele und tralala und hatte ja eine Zeit lang so eine mutige Phase mit Mirror's Edge und Alice und so weiter. Und ich glaube, Mirror's Edge ist so ein symbolträchtiger Titel geworden. Da geht's gar nicht so sehr, war das Spiel wirklich so gut, sondern so nach dem Motto, EA, wir verlangen und wir fordern gefälligst auch, dass ihr solche Titel macht, ja, dass ihr nicht nur die Ballereien und die Sportspiele macht, sondern einfach als, um ein Zeichen zu setzen, wollen wir auch, dass solche Spiele gefördert und unterstützt werden. Und auch wenn Mirror's Edge ja durchaus einige Schwächen hatte, hat es so wie Psychonauts oder wie andere Spiele wie Beyond Good and Evil, die sich alle nicht so gut verkauft haben, so diesen Underdog-Status bekommen, so nach dem Motto, das waren doch eigentlich Spiele, die durchaus verdient hätten, weiterentwickelt zu werden und auf dieser Basis fortzuführen. Wir haben ja gestern über Remember Me gesprochen, was auch so ein Titel werden könnte, wo man in ein paar Jahren sagen wird, also der erste Titel hatte zwar deutliche Schwächen, aber die Serie hätte weiterentwickelt werden müssen und das war mal was anderes und so. Und ja. Ich glaube, dass Mirror's Edge es geschafft hat, durch die Presse, durch die gute Kritik, die es bekommen hat, und durch
hat's das ja immer auch nicht
wieder,
unbedingt.
Ja, aber durch das immer wieder Erwähnen, das war mal ein anderer Titel, die haben was Neues probiert, war optisch total beeindruckend und hatte so ein ganz eigenes Art-Design, dass es einfach geschafft hat, so zu so einer Ikone der alternativen Spiele zu werden.
Ja, genau, aber du hast jetzt das Stichpunkt schon erwähnt, weil ich war dann schon mit Mirror's Edge 2 und Battlefront völlig zufrieden, aber als dann doch der Abspann kam, habe ich 1000 Manu-Seelen in stummen Aufschrei platzen hören, weil kein Beyond Good and Evil 2, was ja auch vorher als Gerücht gemunkelt wurde.
Genau, aber das war ja Ubisoft.
Richtig.
Da greifst du schon für morgen vorher.
Ach so.
Genau.
Stimmt.
Ach, das war die zweite Hoffnung, aber da können wir morgen drüber
reden. Stimmt, wir sind ja noch bei EA. Ich bin völlig verwirrt, es tut mir leid. Es ist viel zu früh am Morgen.
Das definitiv. Ja. Nee, EA noch kurz abschließend, neues Peggle. Plants vs. Zombies Garden Warfare sah ganz lustig aus.
Da fand ich es schade, dass sie nicht Battlefield Modern Dwarf Fair gemacht haben. Das wäre so ein geiles Wortspiel gewesen, weil es war auch am Anfang, als sie es gezeigt haben, war ja auch dieser so ein bisschen dieser es wirkte, es sollte absichtlich so wie so ein Battlefield-Schriftzug wirken.
Also ja, war es auch, ja.
Ja, und dann hast du auf einmal so kleine Gnome laufen sehen mit so großen Köpfen und sowas und dann warst du, machen sie jetzt so wie Battlefield Heroes, so ein lustiges Battlefield nochmal. Und dann war aber so, das ist Plants vs. Zombies. Bloß als Ego-Shooter so.
Genau, als Multiplayer-Shooter quasi. Plants vs. Zombies wird jetzt so die Marke, die wie Angry Birds versucht, die anderen Lizenzen so ein bisschen humoristisch aufzugreifen. Es wird ein Plants vs. Zombies Grass-Effekt geben, mit Mass Effect vermischt. Und jetzt eben, heute haben wir gesehen, Garden Warfare, Multiplayer-Shooter, Zombies gegen Pflanzen. Was durchaus witzig, außer war aber auch nur ein reiner Render-Trailer. Need for Speed haben wir noch vergessen zu erwähnen.
Ja, Autos.
Autos halt, ja. Aber sah ganz gut aus. War kein Criterion Need for Speed, aber diese Rivals-Idee und die Tablet-Integration und so war halt, so wie eigentlich auf jedem Spiel gab es irgendwas, wo ein Tablet mit reinfunkt. Also das war, glaube ich, so der Trend der Pressekonferenzen, gell?
Ja, alles immer interconnected und sowas. Ja, und, ja stimmt. Aber bei dem Need for Speed hier war Science Bitch, Jesse von Breaking Bad, war auf der Bühne und hat quasi. Und es war auch das erste Mal, dass man sich gedacht hat, ja, okay, jetzt ein Celebrity, der zumindest irgendwie was zu sagen hat, weil der nämlich irgendwie was vorgestellt hat, dass es einen neuen Need for Speed Kinofilm geben wird.
Mit ihm in der Hauptrolle, genau.
Mit ihm in der Hauptrolle und dann haben sie so ein paar Szenen gezeigt. Das, ja, wird jetzt die Gamer nicht vom Hocker reißen, weil gerade bei so Filmumsetzungen von Spielen muss man ein bisschen vorsichtig sein bei der Qualität. Das könnte ganz nett werden, aber auch erstmal abwarten.
Aber er ist ja natürlich ein Avid Gamer, nur zur Erinnerung, in Breaking Bad war er das, der Rage mit Lightgun-Shooter gespielt hat.
Ja, genau, stimmt. Und auch so völlig schlecht, so wurde gesehen hast, okay, der spielt normalerweise so nie. Ich weiß nicht, das frage ich mir auch mal so, wird das denen von den Regisseuren so gesagt, jetzt hüpft da mal möglichst affig rum? Mhm. Oder, also es gibt eigentlich kaum Spiele, oder ganz wenige nur, wo das wirklich realistisch aussieht, wie die Leute dann da sitzen und spielen. Aber
gut.
Wir schweifen ab.
Genau. Ja. Wir dürfen die Dragon Age Inquisition nicht vergessen.
Das wurde aber da hat man ja eigentlich auch nicht viel gesehen.
Nee, überhaupt nicht. Aber es gibt halt neues Dragon Age. Mehr war eigentlich auch nicht rauszulesen.
Gell? Aber das hatten sie schon vorher schon angekündigt, oder?
Ja, klar. Aber fand ich auch enttäuschend. So, okay, ist halt ein Titel, auf den die Leute warten. Dragon Age Fans freuen sich, aber es war nicht viel rauszulesen, was da jetzt passieren wird.
Ja.
Auch wieder aber einer, bei dem die Nummer fallen gelassen wird. Einer der Titel.
Stimmt. Ja. Ja, vielleicht ist das so die, weiß ich nicht. Ist komisch. Also irgendeinen Grund werden sie sich ja schon dabei überlegt haben, dass sie da keinen nennen, weil normalerweise müsste man ja eigentlich denken, dass eine Nummer im Titel eher gut wirkt auf die Verkäufe, weil die Leute sich dann denken, guck mal, wenn da eine 4 dahinter ist, dann ist das ja irgendwie eine Serie und dann müssen die ersten Teile ja erfolgreich gewesen sein. Andererseits kann man natürlich auch argumentieren, dass dass man nicht so weit denkt und sich dann halt denkt, schon der 4. Teil und weiß ich nicht. Und das möchte ich dann gar nicht kaufen, weil ich kenne ja die ersten 3 nicht, dass das dann eher abschreckend wirkt. Und dass die Leute halt, wenn da nur Star Wars Battlefront draufsteht zum Beispiel oder nur Dragon Age Inquisition, dass sie dann vielleicht eher zugreifen. Also.
Ja. Ja, so Fazit, Xbox Live baut jetzt auch dieses, ganz kurz noch, fällt mir ein, Xbox Live baut jetzt noch dieses PSN Plus ein bisschen nach, und es wird dann, wenn man Xbox Live Gold auf der Xbox One haben, auch zwei Spiele pro Monat, auf der Xbox 360 meine ich natürlich, wird es jetzt auch immer zwei Spiele pro Monat geben, die man dann behalten darf, wobei da nicht ganz klar wurde, nur solange man Live-Mitglied ist oder nicht. Und es fängt an mit Assassin's Creed 2 und Halo 3. Das war noch so eine der Neuerungen, die auch jetzt die Jetzt-Generation betreffen.
Ja, und die Microsoft Points werden abgeschafft.
Ja, endlich.
Ja. Das heißt, du wirst jetzt künftig die Preise in deiner lokalen Währung sehen.
Genau, kein Umrechnen mehr im Kopf, wie viel sind 1000 Microsoft-Gummipunkte.
Ja, Gummipunkte. Gut. So, wir Fazit. Haben noch einen Batzen dann morgen vor uns. Aber Fazit?
Fazit. Wie fandest du die Microsoft-Pressekonferenz? Also EA war...
EA war okay, mir zu viel, hatte coole Ankündigungen, haben coole Sachen gezeigt, aber war mir ein bisschen zu viel Inhalt für die kurze Dauer. Microsoft fand ich einerseits gut, dass sie so viele Spiele gezeigt haben, aber andererseits hat mich das auch alles noch nicht überzeugt. Ich finde, es hat die ganzen Nachteile, die die Konsole hat, irgendwie noch nicht aufgewogen.
Ja, sie haben auch kein Wort dazu verloren. Also das war eigentlich eine Enttäuschung. EA habe ich nicht anders erwartet. Ein Spiel nach dem anderen. Zwei, drei Sachen, die mich interessieren, war in Ordnung. DICE hat gepunktet, fand ich, mit Battlefront und Mirror's Edge natürlich. Battlefield 4 sah gewohnt gut aus und der Rest sind halt die Sportspiele, die mich jetzt einfach persönlich nicht interessieren, sahen aber auch gut aus. Und Microsoft hatte eine Aufgabe, mich davon zu überzeugen, dass es doch ganz okay ist, sich belauschen zu lassen, weil die Spiele gut sind, und das haben sie nicht geschafft. Also dafür war zu wenig Exklusives dabei, was rechtfertigen würde, dass ich mir die Konsole trotzdem anschaffe. Mhm. Also bis jetzt bin ich immer noch auf dem Stand, ich hole mir eine PS4 beziehungsweise einen PC. Weil die exklusiven Sachen, die sie gezeigt haben, haben nicht ausgereicht, um mich da jetzt mitzukriegen.
Stimmt, ja.
Also von daher war ich eigentlich enttäuscht. Zumindest haben sie es aber geschafft, wirklich ihr Versprechen zu halten und Spiele zu zeigen. Aber dafür war mir dann wieder, sie haben zu wenig über die Konsole an sich geredet. Also warum muss es jetzt dann eine Xbox One sein? Ich wollte ja gar nicht diese Multimedia-Features nochmal hören. Aber was macht die Konsole aus? Und sie haben sich zu sehr dann fast schon wieder auf die Spiele konzentriert, die aber dann halt auch Multiplattform sind. Von daher, nö.
Ja, Fazit. Gutes Fazit, ja. Alles klar.
Genau, dann bin ich gespannt auf die Kommentare. Wie war der erste Tag für euch? Wie gesagt, Xbox und EA, und morgen gibt's dann Ubisoft und Sony. Und wenn wir noch Zeit haben, nehmen wir Nintendo noch mit rein.
Wenn da noch was Spannendes
kommt. Wenn da noch was Spannendes kommt.
Mal gespannt, ja.
Gut, dann bis dann morgen
einen früh. Einen schönen Tag und genau, morgen früh auf einen neuen Frühstückskaffee.
Genau. Mit Croissant. Und auf eine heiße Diskussion in den Kommentaren. Bis morgen.
Ciao. Ciao.
Tschüss.